Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit noch einer anderen Caro, nämlich mit Caro Reich. Hallo Caro.
Hi Caro.
Hallo Caro. Hallo Caro.
Hi Ingo.
Hallo Ingo. Also Caro, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir sind so fast ein Jahrgang. Und in unserem Jahrgang gibt es ziemlich viele Caros. Ich glaube, die Erfahrung hast du auch schon mal gemacht, oder?
Tatsächlich. In meinem Jahrgang damals in der Schule, ich glaube, 3 Stück in meiner Klasse und 5 im ganzen Jahrgang und oben drüber noch ein paar und unten drunter. Und ich musste tatsächlich 400 Kilometer weit wegziehen nach dem Abitur, um dann endlich mal die einzige Caro sein zu dürfen. Vorher hatte ich nicht meinen Namen.
Die einzige Caro.
Ja. Wo bist du dann hingezogen?
Nach Hamburg. Also ich komme ursprünglich aus dem Leipziger Raum, Torgau, so, also das ist nochmal eine Kleinstadt in der Nähe und ja, dann nach Hamburg und da gab es den Namen nicht ganz so oft, da hießen sie alle, das hat mich nicht interessiert, aber da hießen sie alle Dennis, von denen gab es ganz viele.
Auch die Frauen.
Genau, und meine Frau ist auch Dennis.
Genau.
Sag mal, und jetzt ist es so, du bist trittst als Caro Reich auf, aber auch als, du hast auch einen Nickname, du bist auch aus der Generation, die mit Nickname so viel im Internet aufgetreten ist. Sag mal bitte, wie man deinen ausspricht. Ich will mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen.
Da muss ich dann erstmal korrigieren. Tatsächlich benutze ich Caroline Reich dann immer, wenn ich so online auftrete, also immer den vollen Namen. Gar nicht mit dem Spitznamen. Das ist halt so für im Dialog.
Ja.
Und den
ich meine bei
Nickname,
Instagram oder so, ne?
Genau, bei Instagram, genau. Da habe ich, das ist mein Handle, das ist Ensue, spricht man das aus. Und das ist ein, woher das kommt, ich weiß, das ist gar nicht so sehr mein Künstlername, aber das ist noch ein ganz altes Überbleibsel von Animax. Kennt ihr das, Animax? Sagt euch das was?
Mir sagt das sehr viel. Ingo, was sagt es dir?
Mir sagt es nur was, weil es dir was sagt eigentlich. Also ich weiß, es war oder ist, gibt es das da eigentlich noch? Ne, es war eher, ne? In der Manga-Community.
Doch, das gibt's noch.
Ja, okay, das ist so eine, auch so eine, ich glaube, eine Art Plattform, wo die Leute ihre Sachen vorstellen. Vielleicht so ein bisschen wie eine Vorform von DeviantArt oder?
Ja, ist so in der Art. Also es ist eigentlich der älteste, glaube ich, Manga-Anime-Verein, den wir in Deutschland hatten. Und es war halt eine Plattform für Fans, um sich dort auszutauschen über Manga, Anime. Und du hattest aber auch die Möglichkeit, darüber zusätzliche Cosplay-Fotos hochzuladen, Fanart. Und es hatte auch einen recht aktiven Comic-Zeichner-Bereich, also die Doshinji-Ecke, die sich das da so genannt hat, wo du deinen eigenen Manga halt hochladen konntest. Und du konntest auch Fanfiction schreiben. Und jetzt komme ich auf mein Handle. Ich habe damals auch als Teenager, natürlich habe ich Geschichten geschrieben und Stuff und habe das da hochgeladen. Und Ensues war ein Charakter, den keiner leiden konnte. Und ich habe ganz lange daran gearbeitet, dass meine Leser in den endlich leiden konnten. Und wo das soweit war, habe ich ihn umgebracht.
Damit du den Namen annehmen konntest.
Damit ich den Namen haben kann, genau. Und tatsächlich, das ist einfach nur eine Buchstabenaneinanderreihung von was war auf der Tastatur gut und niemand benutzt den und man braucht auf jeder Webseite irgendwie ein wiedererkennbares Ding. Also okay, jetzt Ensues und
wie heißt der Name nochmal?
Ensues. E-N-S-Y-S. Ensues. Irgendwie so.
Du hast eben gesagt, der Bereich Doshinji.
Doshinji.
Was bedeutet das?
Ich glaube, das ist das japanische Wort für Fan-Manga. Also,
Ist so ein eigenes Genre innerhalb des Genres, also eine Richtung, oder wie kann man das sagen?
Also so genau weiß ich es auch nicht, weil so wie ich es verstanden habe, waren das halt nicht offizielle Manga zu lizenzierten Serien, also das, was die Fans gemacht haben.
Ah, okay.
Ja, genau, also irgendeine bestehende Serie und dann hat man was dazu weitergezeichnet, was halt nicht offiziell vom Verlag ist. Und ich glaube in Japan, Caroline, du kennst dich da vielleicht besser aus ein bisschen.
Ja, also für mich ist es so, also Doshinshis sind das, was Caro, du jetzt gerade gesagt hast, Comics zu existierenden Serien, aber ich glaube manchmal auch sogar eigene Kreation. Und ich versuche die ganze Zeit irgendwie so eine Parallele zu finden zu der Comic-Blase, wenn man Comic und Manga irgendwie voneinander trennen möchte, was ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig machen möchte. Aber dann habe ich so gedacht, ist das Nächste, was da vielleicht noch so rankommt, sind, glaube ich, so Zines vielleicht. Also das ist vielleicht so ein bisschen Pendant, wenn man sonst mit Manga nicht viel zu tun hat, dass man da vielleicht so eine Vorstellung von hat. Also im Grunde selbst produzierte Comics online oder dann eben als Heftchen, die man eben selber auch druckt und vertreibt oder verteilt.
Ja, ich glaube, das kommt total hin. So wie ich es verstanden habe, also dieses Doujinshi, das benutzt ja, glaube ich, auch keiner mehr so sehr. Das Wort halt explizit, nee. Also ich nenne meine Sachen nicht so und auch, ich glaube, niemand sonst mehr. Das war halt damals, also damals vor 25 Jahren, 20 Jahren.
Oh Gott.
Das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Wir reden echt über lange. Oh Gott.
Ja, ja, ne, 20 Jahre kommt hin. Aber du sprichst auch so von Animex in der Vergangenheitsform. Aber Animex gibt's ja eigentlich noch als Forum. Spielt das für dich eigentlich überhaupt noch eine Rolle? Oder ist das so, hast du damit abgeschlossen?
Es spielt noch eine Rolle, aber nicht mehr in dem Maße wie früher. Also gehe ich nochmal kurz auf diese Doujinshi-Ecke ein. Tatsächlich haben sich, früher, vor 20 Jahren, war das mal voll wichtig, weil da waren viele halt in meinem Alter, unsere Generation irgendwie, die da halt erste Comics irgendwie hochgeladen haben, gar nicht auch nur sehr für andere Serien, sondern eigene Sachen halt auch. Ich habe da halt auch so meine ersten Comics gezeichnet und halt da hochgeladen, weil ich es konnte. Die haben mir eine Plattform gegeben, wo ich das zeigen konnte und wo es jemand lesen konnte. Und andere LeserInnen konnten da kommentieren und wahrscheinlich, das war halt cool, gerade als Teenager. Und Animex ist halt immer noch da und ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist nicht mehr so wichtig, wie es früher war, weil das war wirklich so der Hotspot für alle irgendwie in der Szene bis dahin, weil da konntest du dich halt austauschen. Und da ist aber immer noch so ein kleiner, harter Kern, vielleicht so ein bisschen wie das Comic-Forum von Panini oder wie das da heißt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber so der harte Kern.
Stimmt,
älterer.
Das kennst du, Ingo, ne?
Ja, ich bin der harte Kern, genau. Ja,
die sind immer noch.
Aber der harte Kern ist halt noch da tatsächlich und deswegen lade ich auch meine Sachen immer noch hoch, weil da gibt es eine kleine aktive Leserschaft, die auch für mich immer noch wichtig sind, weil die auch die Bücher, die ich dann rausgebe, ich mache ja Self-Publishing, die kaufen die auch wieder. Also so, es ist nicht das 100% Wichtigste, aber ich brauche die auch. Diese kleine.
Kurze Zwischenfrage meinerseits. Animex, ist das eine Plattform für Hobbyzeichner oder wie soll ich das nennen? Also, oder sind auch professionelle Zeichner und Zeichnerinnen dort vertreten?
Da sind auch ein paar professionelle Zeichner, aber du musst das so sehen, das ist in dem Sinne ja gar keine Zeichnerplattform. Es ist ein Verein, der sich mit japanischer Kultur und dem Hobby, Manga, Anime im Ganzen halt beschäftigt. Und
ach so. Okay.
Genau, das ist eine Community-Plattform und das ist halt auch ein Verein. Ich glaube, die sitzen in Bayern unten irgendwie. Die machen auch immer noch, also die Konishi zum Beispiel, glaube ich, ist vom Animex, oder was früher zumindest mal, stecke ich nicht mehr ganz drin.
Aber ach, verstehe.
Die haben halt auch Möglichkeiten für eigentlich Hobbyleute, ihre selbstgemachten Fankreationen hochzuladen. Und da haben sich aber auch ein paar Profizeichner über die Zeit mit angesiedelt. Und die haben sich da eigentlich entwickelt, sozusagen. Mhm. Also wir sind alle aus diesem Hobbybereich gekommen und ein paar von uns sind jetzt Profis.
Ja.
So. Animex hat für mich auch eine Zeit lang eine total wichtige Rolle gespielt, so in der Jugend. Und ich habe auch eine sehr gute Freundschaft immer noch aus dieser Zeit. Oder nee, nicht nur eine. Also es sind eigentlich mehrere Leute, die ich immer noch von da kenne und mit denen ich auch immer noch so ein bisschen zu tun habe. Also für mich war Animex auch eine lange Zeit so ein soziales Netzwerk. Das wurde dann aber alles abgelöst. Erst von Facebook und StudiVZ und sowas und jetzt halt von Instagram. Naja, für TikTok bin ich dann jetzt doch schon irgendwie zu alt. Animex war so eine Ursuppe, wo ganz viel draus entstanden ist. Unter anderem dann eben auch professionelle ZeichnerInnen, so wie du, Caro, ja auch. Ja. Ich muss dich aber mal eine Sache fragen. Ich hatte mal eine sehr heftige Diskussion mit zwei Personen darüber, wie jetzt eigentlich dein Stil einzuordnen ist, weil wir uns quasi darüber gestritten haben, ist das jetzt Manga oder ist das jetzt Comic? Was sagst du dazu?
Also wenn du mich fragst, was ich mache, würde ich sagen, ich mache Comics, weil, kann ja gleich mal drauf eingehen, wie ich das definiere, für mich ist das nicht mehr Manga genug, also das ist abhängig davon, meine Sachen sind farbig, ich habe ein anderes Format, als es typisch ist für so, ich sag mal, reinen Manga und ich habe auch Erzählelemente mit drin, also vom Paneling und Layout, wo ich sagen würde, die sind aber eindeutig eher aus dem franco-belgischen Bereich oder aus dem S-Bereich oder Webtoons und so. Ich habe aber weil ich früher Manga gezeichnet habe und weil ich halt ganz eindeutig Einflüsse davon, die da mit reinkommen. Aber ich würde selber halt sagen, ich bin eher in die Comic-Richtung. Oder, das haben wir gerade eben nicht so mit aufgezählt, ich finde so eine ganz neue Form, die mittlerweile auch immer wichtig ist, sind ja so Webtoons. So, ich finde, das ist ja fast eine Art eigener Stil, der sich so langsam etabliert, der irgendwie alles ein bisschen vereint, weil die sind auf einmal bunt, die haben meistens eine Art Layout, was so Manga-typisch ist. Natürlich kommt dieses Scroll-Format noch mit dazu, was halt ans Handy optimiert. Das habe ich jetzt nicht. Habe ich so ein bisschen beobachtet, so die ganzen Stile, die sich da so ein bisschen raufschauen, gerade halt auch was von Leuten ist, die nicht unbedingt aus dem asiatischen Bereich kommen. Ich glaube, Naver, das ist ja Korea, hat da ganz viel geprägt. Aber da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele, die international, die machen alle irgendwie so einen komischen Mix. Ich sag nicht komisch, aber so einen Mixstil, den ich gefühlt auch mache. Und der ist da, glaube ich, relativ typisch. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde sagen, ich mache Comics mit Manga-Einflüssen.
Du hast jetzt erwähnt, dass die Merkmale bei deinen Comics, die sie halt als Comics definieren, zum Beispiel, dass sie halt farbig sind und dass sie ein gewisses Layout haben. Ich selbst weiß da auch nicht so viel über Manga, aber dass die schwarz-weiß sind, liegt ja häufig daran, dass die halt relativ schnell produziert werden und in relativ großen Mengen bzw. Auflagen. Also das ist ja eine ziemlich hochtourige Industrie in Japan mit den Mangas. Aber was würdest du sagen, was wäre denn ein typisches Manga-Seitenlayout?
Also die werden zwar ursprünglich in diesen telefonbuchartig großen Formaten rausgeben, aber später gehen die auf dieses sehr kleine Format. Mir ist so aufgefallen, meistens sind da gerade im Shoujo-Bereich, was ja mehr auf weibliche Zielgruppe gehen soll oder so, da gibt es ganz oft sehr große Panels nur und sehr emotional. Und also wenn ich es jetzt, ich vergleiche es jetzt mit so US-Comics, die hier rumstehen habe, so ganz typisch, da sind meistens 6 bis 8 oder noch mehr Panels auf einer Seite. Eine Manga hast du vielleicht eher nur 2, 3 und die Gatter sind alle schräg gegeneinander geschnitten oder brechen auch mal auf. Und also das mache ich total gerne, auch immer mal durch. Nicht, dass das US-Comics nicht können, aber die machen das weniger. Die sind ein bisschen ruhiger und franco-belgische, glaube ich, auch zum Teil. Mhm. Also
die haben ja immer dieses Waffeleisen.
Wenn ich jetzt einfach nur so
das
überlege.
Kann ich, das kann ich nur nicht. Das ist ja auch nicht.
Genau. Aber Manga zum Beispiel gehen ja auch meistens total in den Anschnitt mit rein oder so. Also das wird es auch in den anderen geben. Aber ich finde das ein bisschen typisch für den Bereich, dass das immer voll, die ganze Seite ist genutzt und nur links ist noch ein bisschen Weißrand zum Bunt hin.
Ja, von den franco-belgischen Sachen kenne ich das eigentlich auch eher, dass die in einem festen Satzspiegel arbeiten. Ja, also, dass da eigentlich sehr wenig, wenn überhaupt, aus dem Panel ausgebrochen wird, also aus dem Raster. Also, da gibt es wahrscheinlich jetzt auch keine festen Regeln, aber das ist auch so die Sache, also die ich eher bevorzuge. Ja, das ist da, also eher dieses etwas ruhigere Seitenlayout, machst halt irgendwie maximal 3 oder 4 Zeilen und hast dann eigentlich auch keine Figuren, die aus den Panels ausbrechen oder so. Mhm. Sondern das sind halt immer diese Trennung und versuchst halt immer im Bild die Sachen zu lösen. Ja, einfach über die reine Dramaturgie, die halt im Panel sich abspielt. Also das ist halt so diese klassische franco-belgische Layout-Schule, so in meiner Wahrnehmung.
Ja, würde ich zustimmen.
Caro, du hubst gerade an zu sagen, ich kann ja auch gleich nochmal sagen, wie die Definition da so für mich ist. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen, das würde mich interessieren. Wann ist denn für dich was Manga?
Oh Gott, ich möchte jetzt nicht große Augen sagen, das ist ganz furchtbar.
Warum nicht?
Ja. Ja, stimmt, nee, das ist so ein Klischee, da wollen wir eigentlich mal weg. Aber tatsächlich, ich mache Manga am Stil fest und ich überlege jetzt gerade, wenn ich so, also diese Schwarz-Weiße zum einen, dass du ja diese häufig sehr detaillierten Tusche, Zeichnungen mit Feder und alles hast, viel Hatching. Das ist natürlich der Industrie geschuldet, wie das produziert wird, aber das macht ja schon einen gewissen Distinct-Look, sag ich mal. Franco-Belgier benutzen zum Teil mehr einen Pinsel oder so, da hat man ein bisschen mehr die dickeren Linien, die sind ein bisschen schwungvoller. Gibt es manchmal auch bei Manga, aber Manga ist meistens doch mit einer Feder gezeichnet und das sieht man schon ein bisschen. Und dann die Stilisierung, das ist ja auch die Figuren, die werden ja in Anführungszeichen nicht so realistisch gezeigt. Also die Körper schon, die sind meistens auf super exakte Anatomie oder so, also auch überzogen stilisiert. Aber die Gesichter, da gehen ja ganz viele Details weg und man konzentriert sich eher auf die wichtigsten Sachen, also zum Beispiel die Augen kriegen mehr Details oder so rein, vielleicht werden Haare noch schön gemacht und Mund kann nur ein Strich sein, Nasen werden kleiner gemacht. Und das ist jetzt wieder sehr verallgemeinert. Natürlich gibt es unterschiedliche Stile, aber ich finde, ich denke jetzt wieder so an Superhelden-Comics, die sind ja doch eher realistisch gehalten von ihren Features, die so drin sind. Also das sind ja real Menschen, überzogen natürlich, viel mehr Muskeln. Und bei Manga ist da ganz viel, was da halt weggenommen wird und nur das Nötigste wird da gelassen an Linie und das ist dann so auf den Punkt. Also die Gesichter sind fast nur ein Dreieck oder sowas, mehr, je nachdem, welche Art es macht, aber halt nicht so viele extra Details. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eigentlich nur eine artistische Stilisierung, aber irgendwie ist es halt dann doch was zwischen diesem Manga, was ich jetzt ganz schlecht definieren kann an der Stelle, merke ich gerade. Und die Augen sind tendenziell ein bisschen größer.
Ja, das ist wahrscheinlich immer so, wenn du versuchst, irgendwie so Stilfragen irgendwie so in Worte zu fassen. Ich könnte es auch nicht, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt beschreiben müsste, was ich für ein Stilzeichen oder so, dann sage ich halt auch, naja, es hat sich halt so entwickelt. Also ich glaube, dass ich jetzt auch nicht so super realistisch bin, weil ich so ein bisschen mir so ein bisschen Cartoon-Einfluss da drin bewahrt habe, sag ich mal. So ein bisschen Funny-Einfluss. Also ich zeichne halt auch überzogene Mimik. Und was mir aber bei Manga oft auffällt, ist, dass es so eine Luftigkeit hat. Dass du, wie du sagst, also du hast so diese feinen Linien. Das war so meine erste Begegnung mit Manga. Das war halt Akira zum Beispiel, wo mir halt einfach aufgefallen ist, was für eine unfassbare Hingabe für Details und Hintergründe da auch vorhanden ist. Also auch Maschinen zum Beispiel, wie die ausgeführt sind. Das ist fast wie so für ein technisches Manual oder so, dass du da wirklich auch teilweise jede Schraube siehst. Würdest du auch sagen, dass das irgendwie so ein Merkmal ist, dass man so eine Hingabe für die Szenerie auch hat?
Definitiv. Ja. So. Ich glaube auch nicht bei allen, weil ich habe jetzt gerade auch in die andere Richtung gedacht. Zum Teil kann Manga ja auch ganz viel damit arbeiten, dass Dinge einfach weggelassen werden und nur mit Graustufen, bisschen gerade Emotionen, Effektlinie oder sowas, nur ein paar Speedlines, die gar nicht weiter ausgeführt werden. Ich glaube, eine Zeit lang war das ganz typisch für Manga.
Mhm. Ja, und auch diese ganzen technischen Details oft, ne? Da gibt's ja auch ein ganzes Genre innerhalb von Manga und Anime, alles was mit irgendwelchen Mechas zu tun hat, ne? Irgendwie Gundam, ich weiß nicht, wie heißt das? Gut, das bewegt sich jetzt aber ganz schön weit weg. Aber ich wollte nur noch sagen, wir hatten kürzlich, gestern, um genau zu sein, den Comic Ich bin ihr Schweigen in der Hand von Jordi Lafebvre, der bei Splitter erschienen ist. Und da ist es auch total interessant, weil Ingo, du auch so gesagt hattest, ey, guck mal, es sieht aus wie Manga. Dabei ist es halt eindeutig ein franco-belgischer Comic. Und ich finde das aber auch eindeutig. Also bei der Hauptfigur ist es so, dass die irgendwas Manga-artiges hat. Und bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Caro, habe ich das so im Kopf abgedeckt und habe gedacht, ja, das ist auch genau. Also diese reduzierten Gesichtsfeatures, die wirklich dann auf das Nötigste beschränkt sind und die dann aber ein bisschen überzeichnet sind halt, ne? Eben die Augen ein bisschen größer, der Mund ein bisschen kleiner. Die Nase halt ist auch nicht so wichtig jetzt für irgendwelche Mimikgeschichten. Die ist ja einfach nur da die meiste Zeit. Also kann man die auch weglassen.
Nein, und ich glaube, Nasen sind wichtig.
Nasen sind total wichtig, aber ich meine, du erinnerst dich, Ingo, dass wir da standen und dachten so, guck mal, die kleine Nase.
Ja, so, natürlich. Also nee, du hast natürlich recht. Für die Mimik ist sie jetzt nicht so maßgebend. Ich finde Nasen toll, weil die halt einfach so ein wichtiges räumliches Feature in einem Gesicht sind. Ich liebe Nasen mittlerweile. Also große, kleine, breite, schmale, lange.
Ich finde Nasen auch ganz fantastisch. In meinem Storyboard ist auch meistens die Nase immer das Einzige, was drin ist, damit ich noch sehe, in welche Richtung die Figuren gucken.
Ja, genau, das meinte ich. Dass du diese Tiefe, diese Räumlichkeit halt drin erzeugst durch die Nase. Aber ich fand es in Manga oft auch beeindruckend, was für eine Räumlichkeit, also was auch so ein visueller Impact
ohne Nase
entsteht. Genau. Ja. Caro, also die andere Caro, Caroline, wie du gesagt hast, die Anatomie ist ja auch oft unglaublich perfektionistisch. Also da habe ich ganz oft das Gefühl, entweder arbeiten mit Models oder mit Gliederfiguren, weil zum Beispiel auch die Handhaltung teilweise wirklich oder auch so Lichtsetzung, naja, eben diese Hingabe zum Detail.
Also da möchte ich noch was zu den Nasen kurz sagen, weil tatsächlich sind Nasen, weil ich zeichne Nasen, das ist ganz häufig der Grund, warum eher die Manga-Leute sagen, ich mache keinen Manga. Die sind irgendwie so groß.
Echt?
Die Nasen zu groß?
Nein. Nein, aber da bin ich dann halt so, Weil ich habe mich gerade gefragt, wie würde ich definieren? Und mich würde total interessieren, wie die Diskussionen ausgegangen sind. Weil je nachdem, wie ich immer frage, kriege ich auch unterschiedliche Antworten.
Mhm. So. Wir konnten uns nicht einigen. Ende.
Punkt. Gute Nacht, Kinder.
Ja, bis heute keine Einigung dazu.
Okay.
Mhm. Ja. Lass uns doch mal über deinen Comic sprechen, über deinen Comic vom Anfang. Das ist ja eine Geschichte, ich gehe da jetzt gar nicht erstmal auf die Inhalte ein, das kannst du gleich noch machen, aber die ganz große Besonderheit daran ist, es ist alles komplett von dir, von vorne bis hinten. Also und zwar von der Geschichte, also von der Idee der Geschichte, über die Geschichte, das Skript, die Zeichnung und dann aber eben auch der Druck. Okay, ich meine, du hast jetzt nicht das Papier geschöpft und auch nicht irgendwie da über einen Kopierer geschoben, sondern du hast es halt drucken lassen und du vertreibst es auch selber und machst da wirklich alles selber und auch Marketing und was weiß ich, alles machst du selber. Wie fühlst du dich damit?
Manchmal überfordert, aber auch ziemlich stolz.
Ja, stolz würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall richtig.
Stolz auf alle Fälle.
So. Wie lange machst du das schon? Wie lange läuft vom Anfang?
Vom Anfang läuft jetzt seit 2016, also ja, bald okay. 8 Jahre. Das sollen 7 Bände am Ende werden. 6 Stück sind gerade da. Also dieses Jahr ist der 6. erschienen. Einer fehlt noch. Ich mache gerade ein bisschen was anderes so zwischen den Dingern, aber perspektivisch würde ich gern übernächstes Jahr dann den Abschlussband bringen.
Hast du das von Anfang an so entschieden, dass du sagst, das sind 7 Bände? Oder ist das eine Entscheidung, die jetzt so im Verlauf gereift ist, dass man sagt, so ist langsam mal gut? Oder ich meine, 8 Jahre, das ist ja schon eine Menge. Also,
und dann werden es 10 sein, ja.
Also das ist jetzt 7 Sinn, hat sich so ergeben. Ich habe am Anfang immer gedacht, das sind 5. Habe dann aber gemerkt, also die Story stand die ganze Zeit im Groben fest. Die war nicht im Detail ausgeschrieben, aber ich hatte einen Storybogen, was ich erzählen wollte. Und ich habe am Anfang gedacht, naja, das sind so 5 Bände. Das habe ich auch kommuniziert nach außen eigentlich so am Anfang. Und habe dann aber gemerkt, über wo ich dann im Projekt drin war, auch wo sich dann der CSD langsam gefunden hat. Also man lernt ja auch natürlich gerade über den Zeitraum. Ich habe gesagt, nee, das schaffe ich nicht in 5. Das wären jetzt eher 7. So. Also ich glaube, ab Band 3 oder 4 war mir sehr klar, das kann ich nicht in 5 abschließen. Und dann war es ab einem Punkt noch so, okay, sind es vielleicht 6 oder ist es dann noch ein 7? Und ich bin halt jetzt quasi im letzten Abschnitt. Was definitiv final angeht, das habe ich halt im Bogen auch schon geschrieben mit allen Szenen und so. Und dann hatte ich mir das angeguckt und war so, okay, kann ich das jetzt in einem sehr fetten 6. Band noch machen? Oder mache ich lieber doch nochmal einen Cut? Ich so, okay, ich mache doch nochmal einen Cut. Wo ist denn hier die beste Stelle? Also ich habe quasi den letzten Teil so ganz klassisch wie im Kino und 2 Teile draus gemacht. Ja. Und ja, deswegen kann ich jetzt aber auch sagen, es sind definitiv nur 7 Bände und dann ist auch vorbei. Aber geplant war das nicht. Also ich hatte so einen Scope von ungefähr so, ich meine, das werden am Ende, glaube ich, so 700 Inhaltsseiten sein. So einen ganzen Drumherum-Kram mit so einem Nachwort oder was vielleicht mal Bonus ist, so nicht mitgezählt, sondern wirklich reine Story. Und ich glaube, das hatte ich ungefähr schon so abgeschätzt, dachte ich, dass das irgendwie wird. Und ich hatte der allererste Band, der hatte nur 50 Seiten, der war noch kleiner als die anderen. Und ich hatte dann immer so im Kopf gedacht, ach naja, gut, dann wären das eher 10. Das habe ich aber niemandem gesagt, weil wenn ich mich hinstelle, so ich mache jetzt 10 Bände, das glaubt mir ja kein Mensch.
Also das ist schon zweistellig, ja.
Gibt es da in dem Manga-Bereich oder jetzt auch bei dir, gibt es da so einen Hang zu den epischen Erzählungen?
Absolut. Ich glaube, das kommt halt daher, weil wir ja alle mit so epischen Erzählungen, ich meine, ich glaube, für die meisten von uns war Sailor Moon oder Dragon Ball das erste Medium-Manga, mit dem wir in Berührung gekommen sind. Und das sind halt so epische Sagen. Und dann hast du, also Sailor Moon ging nicht ganz so lange, aber waren ja auch 18 Bände oder sowas.
Wow.
Ich glaube, es sind doch auch mehr, oder?
Das ist gar nicht so lang. Die Anime-Serie ging super lange.
Ach so.
Das sind 200 Folgen. Oh Gott, ich bin ein Nerd. Ich hoffe, dass ich das noch weiß. Ja. Sailor Moon, ganz wichtig.
Ja, ganz wichtig. Also ich meine, dann gab es ja noch Sailor Venus und was weiß ich, also noch viele, glaube ich, Ergänzungsreihen dann, ne? Also wahrscheinlich, das ist ja auch das Tolle, du kannst sie ja alle in den Schrank stellen und es sieht super schön aus, weil die haben ja dieses, ein Bild auf den Buchrücken, die alle Buchrücken hintereinander geben, wie beim lustigen Taschenbuch auch, aber eben da bei Manga und bei Dragon Ball ist es ja auch so und das sind, glaube ich, 42 Bände oder so, ne?
Genau. Das ist wieder der Industrie natürlich geschuldet. Ich meine, gerade diese Shonen-Serien, die laufen halt so lange, wie es gut läuft. Und dann so lange können die ja immer weitermachen, so von Woche zu Woche, was insane ist, wenn man sich das überlegt, wie viele da produzieren müssen. Ich glaube aber, wenn du da halt als Leserin erstmal mit sowas in Kontakt kommst und du kannst halt so unglaublich viel konsumieren und lesen und das ist cool, dann ist natürlich der Impuls auch erstmal da, selber sowas Langes zu machen, weil das muss ja so sein quasi.
Ja, interessant.
Ich glaube, daher kommt dann auch die Epic bei uns. Ich habe aber auch gelernt, mein nächstes Projekt wird kürzer. Wer hätte es gedacht?
Wie hast du das durchgehalten, irgendwie 8 Jahre lang an so einem Ding zu arbeiten?
Das ist nicht mein erstes Projekt. Davor sind die kürzeren Sachen gewesen und auch die epischen, die gescheitert sind, weil wenn wir ganz lange zurückgehen, tatsächlich, also vom Anfang, so wie es jetzt läuft, ist die 4. Version dieser Geschichte. 3 davor sind gescheitert. Am Anfang, also die allererste, das ist halt wirklich noch so ein ganz altes Konzept aus meiner Teenager-Phase-Zeit. Die allererste Version waren, glaube ich, nur 6 Seiten oder irgendwas, überhaupt erstmal mit Bleistift gekritzelt. Wie geht denn das hier überhaupt? Gefällt mir nicht, machen wir neu. Dann die nächste Version hatte dann schon 30 Seiten und die war dann auch irgendwie schon in Schwarz-Weiß gemacht. Und da hatte ich gelernt mit, hier Manga-Zeichner machen ja mit Feder und Tusche. Habe ich nicht, aber ich kann ja in den Füller schwarze Tinte reinmachen und damit habe ich 30 Seiten durchgezogen.
Klasse, so ein Ding. Klasse, ja.
Aber das hat mir dann auch irgendwie noch nicht so gefallen. Also weg damit, aber immerhin war schon mal ein Kapitel fertig, irgendwas. Und das hat mit der Story jetzt auch nicht mehr wirklich was zu tun, aber trotzdem, da kommt es irgendwie her. Und dann gab es eine Anime, da kommen wir wieder auf Animex. Da habe ich halt in der Zeit von 14 bis 16, glaube ich, da gab es so 150 Seiten von dem, was eigentlich wirklich der direkte Vorgänger zu vom Anfang jetzt ist. Die habe ich halt einfach gezeichnet, nach der Schule immer so, sah ab einem Punkt auch, finde ich, für damals schon ganz hübsch aus. Und das habe ich verworfen dann auch wieder,
150 weil dann so mittendrin... Seiten verworfen.
Ja, wollte ich gerade nochmal fragen, 100, habe ich das richtig verstanden? 150
ja.
Seiten?
Ja, das ist nicht abgeschlossen.
Mega beeindruckend. Also du sagst, du hast es dann im Alter von 16 gemacht?
Ja, 16 so bis 18, also so über 2 Jahre. Und also was mich da motiviert hat, war natürlich extrem dieser Community-Austausch, weil ich habe halt auch immer so eine Seite gezeichnet oder... Ja, du hast eine Seite gezeichnet, sehr typisch wie Webcomics sind, und hast die hochgeladen und dann hattest du eine Handvoll LeserInnen und die haben dir einen Kommentar drunter geschrieben, waren so, ach cool, dann wie geht's weiter? Und das hat natürlich wahnsinnig motiviert und hat man die nächste Seite gezeichnet und sich dann halt wieder drüber gefreut, wie es weitergeht. Für mich war das ganz viel, ich wollte diese Geschichte zum einen erzählen, aber halt auch direkt von Anfang an LeserInnen-Feedback, das hat mir geholfen, bis dahin zu kommen. Bis zu dem Punkt, wo halt ich das Ganze abgebrochen habe, weil das war, vielleicht hätte ich es auch fertig gemacht, hätte ich nicht meine Ausbildung angefangen. Ich habe Kommunikationsdesign gelernt, weil ich irgendwas mit Design machen wollte und eigentlich wollte ich Comics zeichnen. Ich habe dann später auch nochmal in Trickfilm reingeschaut, das war ein bisschen näher. Aber ich hatte halt keine Ahnung, was man damit jetzt beruflich machen kann und da war so, naja, Grafikdesign habe ich schon mal gehört, da kann man doch bestimmt zeichnen. Spoiler kann man nicht. Das wusste ich nicht. Also ich habe mich überhaupt nicht informiert, ich bin einfach irgendwo
da hin. Steht halt Design drin. Ja.
Genau, das muss doch was sein.
Für mich war das auch so am nächsten dran irgendwie, weißt du, so.
Genau so.
Wolltest du kein Kunststudium machen oder?
Nee, nicht so wirklich, ich wollte Geld verdienen. Und Kunststudium hat man mir gesagt, das ist nicht.
Das ist nicht das Erste, was einem einfällt, wenn man Geld verdienen möchte. Ja.
Das war der Kompromiss mit meiner Familie. Die waren auch mit dem Bereich schon so, bist du dir sicher? Ich so, ja. Die hätten das auch heute immer noch lieber gesehen, dass ich vielleicht BWL oder irgendwie irgendwas Solides mache.
Okay. Ach so.
Ja.
Ach Mensch.
Ja. Wolltest du schöne Sachen machen? Oder?
Auf alle Fälle. Das muss doch total schön sein. Und hier und ganz viele Details, Zeug, das musste man mir auch echt wieder erst abtrainieren. So dieses nicht gleich erst. Und halt, deswegen ist halt die Ursprungsversion von VA damals kaputt gegangen.
Anmerkung, VA vom Anfang?
Vom Anfang. Ich hatte dann halt ein paar DozentInnen, Illustration und auch so ein bisschen Malerei und so, das war da auch mit drin. Ja, und die haben halt ganz klassisch damals gesagt, na, wenn du irgendwas werden willst, dann kannst du nicht Manga zeichnen. So, das geht nicht. Mit dem Stil kommst du hier nirgendwo weit. So.
Ich habe das von verschiedenen Zeichnern und vor allem halt auch Zeichnerinnen halt gehört, weil Manga ist sehr viel, sehr weiblich geprägt. Ich hatte das damals so wahrgenommen, dass mit Manga sehr viele Zeichnerinnen auf den Plan getreten sind.
Das ist so. Das ist ja absolut so. Und ich würde sagen, das kommt von Sailor Moon, weil perspektivisch, das zumindest für mich, das war das erste Mal, dass ich einen Comic in der Hand hatte, der mich angesprochen hat.
Ja.
So im Vergleich zu allem, was sonst so auf dem deutschen Markt gewesen ist. Ich habe zwar auch lustige Taschenbücher und so gehabt und gelesen, das war auch cool. Aber das hat mich nicht so sehr angesprochen, wie dann Mädel ungefähr in meinem Alter, das sehr hübsch aussieht und das irgendwie gegen das Böse kämpft und was halt nicht Pippi Langstrumpf ist. Und dann siehst du das und dann gab es ja noch mehr. Und dann willst du sowas auch machen. Ich glaube, deswegen gibt es da viele weibliche ZeichnerInnen.
Also das heißt, du hattest dann aber schon 150 Seiten vom Anfang gezeichnet. Und dann kam also die Ausbildung und deine AusbilderInnen, die dann gesagt haben, was ist das denn? Zeichne mal eine Nase rein.
Ja.
So, und kleinere Augen.
Genau.
So sonst wird das nichts.
Ja, definitiv. So, mir wurde halt gesagt, in dem Stil, wie ich jetzt gerade arbeite, das wird nichts, wenn ich irgendwo hin möchte. Wohin auch erstmal, unabhängig davon. Ich hatte damals ja auch noch die fixe Idee, ich gehe mal in eine Werbeagentur. Und, weiß ich mal, wie alt war ich denn? 18. Also ich meine, wenn dir das jemand sagt, der ist im Berufsleben und so und der hat deutlich mehr Ahnung wie du, ja, dann glaubst du dem. Und dann habe ich versucht, sehr auf Krampf halt einen anderen Stil auch zu entwickeln und erstmal auszumachen. Das war auch per se nicht verkehrt, so dann sich auch mal ein bisschen zu öffnen, zu dann auch noch abzeichnen und so, macht sich andere Sachen mal angucken. Ich bin auch damals zum ersten Mal überhaupt mit Comics, die eben nicht Manga sind, mit franco-belgischen Arbeiten und so mehr in Berührung gekommen. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich auch total cool. So, guck mal, damit kann man es machen. Das war halt dann gerade eine Ausbildung, diese Zeit von Umbruch, wo man sich viel ausprobiert und dadurch wusste ich halt gar nicht mehr, wo will ich jetzt als Künstlerin hin, wo soll das stilistisch hin. Das hat mir dann halt auch, was ich da gezeichnet habe, hat mir optisch einfach nicht mehr gefallen. Gleichzeitig kam dann auch dieses, das hast du halt mit 14 oder mit 16, weiß ich nicht mehr, habe ich das angefangen. Mit 18 bist du auch noch nicht erwachsen, aber trotzdem schon ein bisschen eine andere Person. Entsprechend hat mir das inhaltlich dann auch nicht mehr gefallen und so. Und ich habe das ein bisschen noch weiter gezeichnet, aber irgendwo war dann der Punkt so, nee, das fühle ich einfach nicht mehr. Und dann habe ich es halt einfach gelassen und uns allen das Drama erspart, das weiterzuführen. Und das liegt halt unbeendet immer rum.
War einfach dann zur falschen Zeit da.
Genau so. Ja.
Was hat dich denn dazu bewegt, dann das aber trotzdem nochmal aufzunehmen und dann nochmal von Anfang an zu machen?
Ich habe als Abschlussprojekt in meiner Ausbildung habe ich eine Arbeit darüber geschrieben, wie man Comics multimedial vielleicht besser darstellen und bewerben könnte und so. Und ich habe mir da so ein lustiges Konzept irgendwie ausgedacht von wegen, wir könnten ja ins Internet, man könnte ja eine ganze Webseite drumherum bauen und dann kaufst du einen Comic im Laden und kriegst so einen kleinen QR-Code, dann kannst du was freischalten auf der Webseite, wie so ein Point-and-Click-Adventure und so. Also so ein multimediales Konzept war das ein bisschen. Und das war die Kampagne und da hatte ich so ein bisschen die Webseite gebaut, drumherum, wie ich mir das vorstelle. Und dazu habe ich halt auch als Abschlussprojekt nochmal einen Comic gezeichnet, was dann halt einfach wieder vom Anfang war, was ich in der Zeit ein bisschen überarbeitet habe. Da habe ich Konzept für gemacht, habe dann den Prolog für meine Abschlussarbeit mitgezeichnet, habe auch da wieder festgestellt, dass stilistisch viel zu aufwendig, wenn ich das so komplett machen möchte, aber das war dann schon mal da. Das lag dann wirklich erstmal rum. Das war erstmal nur dafür. Ich wusste nicht, ob ich damit noch was machen möchte und so. Ich hatte dann schon was geschrieben, aber auch nicht so sehr. Aber dann habe ich es in die Schublade gepackt und habe mich erstmal anderen Sachen gewidmet. Ich bin dann erstmal arbeiten gegangen. Mhm. Ich war dann eine Weile in der Games-Industrie gewesen, habe Concept Art gemacht für die 3D da. Also so ein bisschen Animation hatte ich ja von gemeint. Habe ich noch. Also erstmal arbeiten und habe dann parallel. Dann gab es Königin der Nacht, beziehungsweise damals hieß das noch Eine kleine Nachtmusik. Das war ein 30-seitiger Comic für Comic Stars, hießen die damals. Das war so ein Unterlabel von Drömer Knauer. Und ich habe im Jahr davor hatte ich an diesem Comic Stars Wettbewerb mitgemacht. Das war auch so ein Comic-Wettbewerb für NachwuchskünstlerInnen. Die wollten ja so eine digitale Plattform irgendwie hochziehen mit E-Comics, da direkt, also das PDF schon so. Und ich finde das eigentlich immer noch cool. Die waren ihrer Zeit, glaube ich, voraus, weil genau das wird jetzt gemacht. Aber ich glaube, damals war es einfach zu früh. Das konnte nicht so klappen. Und die hatten aber echt ein bisschen Geld in die Hand genommen für diesen Contest und wurden da die Finalisten, ich glaube, wir waren 10 Stück, wir sind auch für 3 Tage nach Berlin eingeladen worden. Mhm. Und da war Hannes Radke und so habe ich damals kennengelernt, so bin ich ihm auch immer noch ein bisschen befreundet seitdem, der war da auch mit. Und dann haben wir halt 3 Tage in diesem coolen Loft gelebt und haben Comics gezeichnet, das wurde parallel ins Internet gestreamt und so Stuff. Ja,
cool.
Ja, es hat echt Spaß gemacht. Weil wir haben uns dann so ein Team gepackt.
Wie so eine kleine Reality-Show.
Ja. Wir hatten, das war die Idee. Wir hatten tatsächlich sehr schnell raus, wo die Kameras sind, dass man uns nicht sieht. Und dann haben wir hatten halt eine Betreuerin so da, die haben schon gesagt, ey, ihr müsst wenigstens mal ab und zu durchs Bild laufen. Das geht nicht, dass man die ganze Zeit hier einen leeren Schreibtisch sieht. Ich so, okay. Ja.
Krass.
Das war echt nice. Ja. Und ich hab damals aber Anne Dilsheid kennengelernt. Die war dann auch mit als Redaktion. Und die hat mich dann später halt angeschrieben über, hey Caro, wir brauchen noch für ein Projekt Kurzgeschichten, Großstadtaugen, hieß das, wir brauchen noch einen Comic. Willst du das machen? So in der Art, kannst du mal einen Pitch einreichen? Ja, okay. Und das hieß damals noch erst 60 Seiten. Thema war irgendwie was mit Großstadt. Ich so, okay, und was kriege ich schon zusammen? Mal schauen.
60 Seiten für den Pitch? Nee, oder?
Nee. Das
Endprodukt.
Das Endprodukt. Nee, oh Gott. Nein, ja, für den Pitch habe ich, glaube ich, nur...
Ja. So viele krasse Sachen gehört über Pitches und so. Also ich kaufe da mittlerweile alles.
Nein, das stimmt. Nein. Ich glaube, da habe ich 3 Seiten gemacht, habe den Synopsis gegeben und halt noch ein bisschen Character Design. Also mehr nicht. Ich glaube, eine Seite sogar gereicht, aber ich habe 3 gemacht. Because. Und das habe ich gemacht. Genau. Ich muss so weit aushören, weil Königin der Nacht kam raus. Oder, nee, es hieß halt damals noch eine kleine Nachtmusik innerhalb dieser Anthologie. Das kam auf den Markt. Und dann 2 Monate später hat Drummer Knauer entschieden, nee, wir machen das nicht mehr mit den Comics hier. Das ganze Label wird eingestampft und das ist ja ein bisschen doof. Und dann ist das ganze Ding zurückgezogen worden. Und wie das halt ist, Bücher, die nicht mehr auf dem Markt sind, die werden halt einfach vernichtet. Entsprechend so mein Debüt war weg. Und ich dachte, schön.
Na toll, das gibt's ja nicht.
Ja, also es war, naja, passiert. Ich wurde bezahlt, aber naja, den Comics gab es trotzdem nicht mehr. So, okay. Wie machen wir weiter? So, dann gab es noch was bei Zwerchfell, nochmal so ein 40er, wieder eine Anthologie. Okay, das war ganz nett. Und dann kam halt 2015 raus. Da hatte ich die Rechte von Eine kleine Nachtmusik, hatte ich halt mittlerweile zurück, weil wurde ja nicht mehr verwendet. Ich so, cool, was mache ich damit jetzt? Und dann habe ich den Comic für mich einfach nochmal, diese 30 Seiten nochmal so als Heft selber nochmal rausgebracht. Weil es war da, es war fertig. Ich wusste durch meine Ausbildung ja prinzipiell, wie man Sachen drucken lassen kann. So, was ich der Druckerei sagen muss, damit da nicht kompletter Mist rauskommt. Und dann habe ich das einfach gemacht und habe mich damit auf die Buchmesse gestellt, wo man ja so kleine Tische haben konnte in der Artist Alley und habe den da versucht zu verkaufen. Das ging erstaunlich gut. Das war, ach, das ist ja nice. So, also das war eigentlich der erste. Und dann war ich zu der Zeit ein bisschen unglücklich in meinem damaligen Job gewesen. Ich habe da eh nur Teilzeit gearbeitet. Ich habe parallel halt noch ein bisschen Illustrationsaufträge gemacht. Und ich war todesunglücklich. Und war so, aber eigentlich wollte ich doch immer Comics machen und hier. Und das ist so was richtig Dummes. Das empfehle ich niemandem, das zu machen. Aber ich habe es getan und rückblickend ist es eigentlich ganz gut. Ich war dann so, oh, habe ich nicht noch so ein altes Konzept hier in der Schublade liegen? Ja. Kann ich das nicht einfach? Das war vom Anfang. Kann ich das nicht einfach hier zeichnen und machen? Mhm. Und ich habe das, also ich weiß nicht, das war so ein Befreiungsschlag nach vorne für mich. Kann ich niemandem empfehlen, mach das nicht. Das war dumm und größenwahnsinnig. Aber
wieso?
Das war halt ein bisschen wahnsinnig in dem Sinne, weil ich jetzt nicht nur wegen dem Comic, aber ich habe ja damals dann einfach gekündigt und habe mich halt selbstständig gemacht. Habe dann in der ersten Zeit, wo ich mich vielleicht hätte auf was anderes konzentrieren sollen, im Sinne von vielleicht braucht man noch ein paar andere Clients, weil, seien wir ehrlich, von einem Comicbuch kannst du nicht leben. Aber ich habe mich halt darauf dann nur konzentriert, habe mich auf den Comic-Salon Erlangen gesetzt mit einer viel zu großen Auflage vom ersten Mal. Also so groß war er nicht, aber wenn dich kein Mensch kennt, sind 100 Stück halt doch ganz schön viel. Habe mich da hingesetzt und habe allen großspurig erzählt, ich mache jetzt eine Serie. Und das hat man mir geglaubt. Das war ein bisschen scary. Und dann war ich so, scheiße, jetzt muss ich ja von 2 zeichnen. Ja, und das ist die Geschichte vom Anfang eigentlich. Ich habe, nachdem der erste draus wird, den habe ich wirklich aus so einem keine gute Lebenssituation, ich mache das jetzt einfach so, den habe ich einfach rausgebracht. Und danach, nachdem das passiert ist und die Reaktionen darauf nicht furchtbar gewesen sind, also wenn sich halt gar niemand dafür interessiert hätte und ich keinen einzigen davon hätte verkaufen können oder so, hätte ich wahrscheinlich nicht weitergemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, so wichtig ist es mir dann vielleicht doch nicht. Aber es gab positive Resonanz und da war dieses Ding, ah cool, das hat jetzt LeserInnen, naja, dann bin ich denen ja jetzt schuldig, dass ich dann da auch weitermache. Und das motiviert mich halt auch jetzt immer noch. So, da sind LeserInnen, die warten, dass es weitergeht und die wollen den nächsten Band haben. Und ich möchte das halt auch machen, aber immer, wenn ich dann halt doch mal da sitze und so, boah, habe ich jetzt noch Lust oder hier, und das ist das immer so ein, nee, da warten Menschen. Ja, natürlich mache ich das weiter. Denn die verdienen, dass ich das abschließe. Und mittlerweile ist es halt auch so weit fortgeschritten. Das kann ich von mir selber nicht mehr rechtfertigen. Also wenn ich 6 Stück gemacht habe, den 7. kriege ich jetzt wohl auch.
Ja. Also du bist ja wirklich kurz vorm Ziel jetzt, ey. Ja.
Genau.
Aber sag mal, du hast jetzt gerade gesagt, du hast dann mit 100 Exemplaren angefangen vom ersten Band. Und das war dann damals eine große Auflage, wie du gesagt hast, für jemanden, den man halt nicht kennt und für eine Serie, die man nicht kennt. Ich weiß aber, dass es mittlerweile mehrere Auflagen vom ersten Band gab, ne? Und ja. Wie viel war jetzt eigentlich deine quasi erste Auflage vom 6. Band?
Die vom 6. Band, die Erstauflage sind 200 auch erstmal wieder. Also so viel mehr wären das trotzdem nicht, weil ich verkaufe die dann immer innerhalb von einem Jahr bis 2 ab und dann drucke ich nach, weil so sehr ändert sich dann der Druckpreis da jetzt auch nicht mehr. Aber so 200 drucke ich meistens immer.
Ja, und verkaufst du die dann über deinen eigenen Shop ausschließlich oder hast du da eine Art Vertriebssystem in Anführungszeichen? Oder?
Mein Vertriebssystem ist tatsächlich sehr offline. Also ich bin viel auf Messen unterwegs, also Buchmesse, Comic Salon, Erlangen, aber auch die ganzen Manga-Conventions, Dokomi, Konishi, vielleicht auch meine Comicbörse, so diese kleineren, wo es dann gibt. Und da stelle ich aus mit meinem Stand und habe ich meine Comics und da drumherum auch noch Printsachen und ein bisschen Merch und so, das querfinanziert und halt eben auch die Bücher. Das ist tatsächlich das, wo ich am meisten verkaufe. Und der Shop ist auch da. Also früher war der gar nicht wichtig, mittlerweile ist er ein bisschen wichtiger geworden, gerade dann in der Corona-Pandemie ging es ja nicht mehr anders. Ja.
Wie viele Auflagen hat denn jetzt Band 1? Und du hast ja dann auch den genauen Überblick, wie viele Exemplare da weggegangen sind.
Also Band 1 ist mittlerweile in der 5. Auflage, also 600 Stück sind es mittlerweile gedruckt. Das klingt jetzt nicht so viel, aber man muss auch immer denken, ich bin ja nur ich so und ich habe 600 von einem Buch verkauft, dann geht das auch wieder. Die Marge ist okay. Und der ist jetzt gerade, ich glaube 550 Exemplare so sind sicher verkauft, also 50 liegen hier gerade rum. Das wird noch für das Jahr reichen, denke ich. Mhm. Und dann wird im Frühjahr nächstes Jahr werde ich dann wahrscheinlich wieder nachdrucken. Aber ich rechne eigentlich damit, so wie sich also die nachfolgenden Bänder, ich glaube der zweite ist in der 3. Auflage, das sind jetzt so 300, 400. Also ich habe so gemerkt, vom ersten brauche ich immer am meisten und das danach ist es dann die Hälfte, dann wird es ungefähr stabil. Und ich denke, so jetzt, wo sich das auch wieder gefangen hat, weil man muss dazu sagen, das läuft seit 2016 und ich habe vorher eigentlich jedes Jahr einen neuen Band rausgebracht, bis 2020, wo mir dann halt mein Vertriebsweg eingebrochen ist, weil es keine Messen mehr gab. Und dann zwischen 5. und 6. Band gab es eine sehr lange Pause, weil ich es nicht finanzieren konnte. Deswegen, ich finde, die 2 Jahre muss man ein bisschen rausnehmen aus der Statistik von...
Ja. Aus so einigen Statistiken, glaube ich.
Ja. Also wenn ich mir da die Excel-Tabelle mal angucke, das ist immer so, also vorher ist die ganze gewachsen, also oh Gott, ich weiß, was hier passiert ist. Genau, 600 vom ersten und die Folgebände sind halt jeweils 300 bis, in dem Bereich 300 bis 100 haben sich da verkauft jeweils.
Also es klang jetzt auch schon durch, du hattest es auch schon ein bisschen gesagt, das ist jetzt nicht dein Hauptjob, ne? Du hast noch einen normalen Job und finanzierst damit quasi, ja, wie ist es denn, würdest du sagen, das ist halt wie so eine Art Zweitjob für dich oder würdest du es immer noch als Hobby bezeichnen?
Nee, es ist ein Zweitjob, beziehungsweise ich würde es sogar als mein Hauptjob bezeichnen, weil es sind halt nicht nur die Comics, es ist auch der ganze Kram drumherum. Ich habe halt die Bücher, die reinen Comics, ich mache dazu noch Sketch-Scenes zum Beispiel oder Artbooks, die sich auch nochmal verkaufen. Ich habe Merch drumherum, Prints, kleine Anhänger, Lesezeichen. Es gibt Begleit-Stuff drumherum. Und das ist das eine. Dadurch rechnen sich auch die Conventions tatsächlich so. Also da verdiene ich halt nicht nur Geld mit den Büchern. Und ich finde halt, die Sachen, die zählen da ja auch mit rein. Plus ich habe einen Patreon, der ist auch noch nicht so groß, aber ein bisschen was kommt darüber auch rein. Dann habe ich zum Teil, den Comic gibt's als, den gibt's auch als Webcomic. Also mein Geschäftsmodell ist so, ich bringe den Print raus, aber dann anschließend graduell veröffentliche ich das auch frei verfügbar im Netz. Zum einen, um bekannter zu werden, aber zum anderen auch, das wird auch gespiegelt auf Tapas und auf Webtoons und so. Eine englische Variante, da sind halt auch kleine Werbeeinnahmen, kommen noch mal rein. Also das ist so ein Mix an lauter kleinen unterschiedlichen Töpfen, die irgendwie mit dem Comic zusammenhängen. Und das macht ungefähr die Hälfte, glaube ich, von meinem Einkommen ein oder ein bisschen weniger, ein Drittel, eine Hälfte. Das war auch mal mehr. Also bis Pandemie war das sogar schon über die Hälfte, würde ich sagen. Also da lief das echt gut für mich und da hatte ich eigentlich auch vor, mich da noch mehr drauf zu konzentrieren, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das größer ziehen. Jetzt gerade muss ich wieder ein bisschen zurückgehen. Und ich habe eigentlich gerade in dem Sinne einen Nebenjob. Ich unterrichte gerade noch an einer Hochschule und ich mache da Game Production. Also ich bringe Leuten Zeitmanagement bei und wie sie ein größeres Projekt in kleine Teile runterbrechen können. Wie schaffen sie es, ein Projekt alleine in 6 Monaten zu überblicken und auch abzuschließen? Und ich werde, das ist ganz cool, ich werde dafür bezahlt, dass mir die Schüler in ihr Zeug zeigen. Ich darf meine Meinung sagen, ich liebe das. Ich so, nee, mach mal blau.
Was ist das für Zeug? Was wird da gezeigt?
Tatsächlich ihre Spiele. Also ich bin, das ist die HTK, mit der ich arbeite. Und deren Konzept ist so, die bilden Spieleentwicklerinnen aus, die bestenfalls in meinen Indie-Studie gehen können. Also die müssen alles mal machen. Also das sind nicht reine Artists, das sind auch keine reinen Coder. Die werden als Allrounder ausgebildet. Und das Konzept ist so, dass du jedes Semester alleine ein Spiel machst und dabei halt betreut wirst von den Dozentinnen, die da dir dabei helfen und die lernen halt dann am Anfang machen so Pixel-Game, ja.
Ich habe so eine Idee, warum du dich auf deiner eigenen Homepage als Excel-Magierin bezeichnest. Oder ist es Excel-Magierin? Ich glaube, sowas in der Art jedenfalls. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass du dich da ziemlich gut auskennst mit diesem Programm. Und der Zahlen hin und her schiebst und Speaking of Zeitmanagement und so Progress.
Ich stehe da so sehr drauf.
Ja.
Das ist ganz schlimm. Witzig. Ich benutze auch nicht. Excel benutze ich gar nicht mehr so viel. Also es ist mehr mittlerweile mit Trello und Miro. Aber ja, ich liebe das. Also auch so meine ganzen Verkäufe und Zeug. Ich track das alles. Ich weiß genau, auf welcher Messe ich wo, wie viel, womit Umsatz gemacht habe und was gelaufen ist und was nicht. Und kann dann immer gegenrechnen sofort. Hat sich das gelohnt oder war der Zeitaufwand zu groß oder nicht? Und genauso. Ja, ich bin mittlerweile, glaube ich, ziemlich gut im Zeitmanagement. War ich nicht immer? Aber das ist, weil das halt so viele gleichzeitige Sachen sind. So, ich habe jetzt die Schule, ich habe das mit den Comics, wo ich ja, ich habe keinen Verlag, der mir eine Deadline gibt, aber ich gebe mir selber welche, weil ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte das aber zum nächsten Comic-Salon, möchte ich, dass ein Buch da ist, dann der findet 2026 wieder statt. Aber ich weiß, ich muss ja jetzt schon anfangen, wenn das so und so viele Seiten haben wird und nicht 2 Monate vorher. Ja, das muss man ja irgendwo organisieren. Das kann ich mittlerweile ganz gut.
Ja, das ist ja schon wirklich die halbe Miete, dann wirklich auch so den Überblick zu behalten über das, was man macht und schafft.
Ja, definitiv. Das muss sehr geplant werden. Also einfach mal so, mal gucken, wann, wie, wo. Ich bin da auch extrem strikt. Also so dieses, okay, wann, bis wann muss was fertig sein? Wann mache ich das? Und wo ist da ein Zeitraum? Und wo kann ich mein anderes Projekt reinschieben? Bis vor einem Jahr habe ich eigentlich auch noch immer noch ein bisschen gefreelanced. Manchmal Zuarbeit für andere Leute, Koloration oder halt auch Illustration, Buchcover und so. Mache ich gerade nicht mehr so, weil es hat mich ein bisschen genervt ab einem Punkt. Ich finde das gerade angenehmer zu sagen, okay, da sind meine 3 Kurse. Ich weiß, wann die sind. Ich gehe dahin. Das ist für mich einfacher zu managen, weil ich ja eigentlich auch Comics machen möchte.
Zeichnest du digital oder analog?
Meistens digital.
Ah, okay.
Analog manchmal, aber das ist tatsächlich eher das Hobby.
Ja, also so für, machst du auch so Commissions und so? Also dass du sagst, ich hätte gern Original von dir oder?
Auf Conventions, ja.
Ah,
ja,
okay.
Da mache ich das, dann mache ich Sketch Commissions. Also das, ja.
Also jetzt nicht so diese aufwendigen Sachen, die man zum Beispiel, was weiß ich, bei irgendwelchen Comiczeichnern oder so in Auftrag geben kann. irgendwie so ein farbiges A2 oder so.
So Anfragen habe ich manchmal gekriegt.
Ja.
Und jedes Mal bin ich so, ja, können wir mal drüber reden? Und dann geht die Kommunikation meistens da nicht weiter, wenn ich sage, was ich dafür haben möchte.
Ja, okay. Ja, das alte Problem.
So. Ja, ja.
Genau. Ja. Nee, das mache ich nicht. Ich mache wirklich nur diese Sketch-Commissions auf halt Veranstaltungen, weil
ja.
Die habe ich für mich halt ganz gut so runtergebrochen. Das habe ich einmal zu Hause geübt, so mit Klemmbrett schräg auf dem Schoß. Und dann mir so, okay, was kann ich denn jetzt in der gestoppten Zeit, wo es wahrscheinlich immer irgendwie schnell hinkriegen, dass irgendwie cool aussieht.
Ja, das habe ich auch gemacht am Anfang. Ich hatte mich total Bammel, dass so, ich muss jetzt vor Leuten zeichnen und so. Also meine erste Signierstunden und so. Ja.
Oh.
Was hast du dir für ein Zeitlimit gesetzt?
Ja, zu Hause eine Viertelstunde. Auf einer Messe brauche ich dann wahrscheinlich eine halbe bis dreiviertel, aber das ist ja nicht konzentriert dran arbeiten, sondern man verkauft ja zwischenbei noch und legt das immer wieder hin. Und
ja.
So, wenn da jemand kommt und was will, dann sage ich denen halt, ja, cool, guck auf die Uhr, komm in ein, zwei Stunden oder zwei Stunden wieder, je nachdem, wie voll das gerade ist. Oh, ich nehme auch gar keine an, wenn halt gerade alles drunter und drüber geht, kann ich nicht zeichnen.
Ja, so. Ja.
Du verkaufst ja auch gleichzeitig, ne, die Sachen und so und
ja.
Bist dann da ja eben an deinem Stand. Ich meine, du hast wahrscheinlich dann auch, holst dir wahrscheinlich auch irgendjemanden noch dazu, der dann deine Toilettenpausen oder Essenspausen oder Schlafpausen oder was weiß ich eben überbrückt. Aber ja, ich nehme mal an, in der allermeisten Zeit bist du da auch alleine.
Ja, tatsächlich. Also ich mache das meistens so und so. Manchmal ist eine Freundin von mir mit dabei und bestenfalls, wenn wir beide, das ist, jetzt mache ich Werbung für sie, Raifu mit 2 U, guck die Sachen mal an, sehr cooler Cartoony-Manga-Stil und bestenfalls haben wir immer Zusammentisch und stellen nebeneinander aus und wir kennen unsere Sachen gut genug, dass wir uns da halt auch helfen können, dass man mal auf Toilette gehen kann und Essen holen und wir teilen uns die Unterkunft und wir können auch gegenseitig die Sachen mittlerweile pitchen. Das klappt ganz gut, also das ist immer ein so, ja, guck da auch mal rein, das ist hier eine Murder-Mystery und das da ist Fantasy und das ist ganz funny.
Caro, wir haben am Schluss unseres Podcasts immer eine Frage, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen. Und da wir jetzt gerade so schön beim Self-Publishing waren, kann man das ja ein bisschen da so reinfließen lassen. Wir fragen eigentlich immer nach einem besonderen Zeichentipp. Caro, was wäre denn dein Tipp? Ein besonderer Zeichentipp vielleicht oder für jemanden, der sagt, ich möchte es auch machen, ich möchte meine eigenen Comics selber zeichnen und verkaufen. Was wäre dein Tipp dafür?
Anfangen. Das einfach machen.
Okay.
Meistens das Schlimmste.
Ja, aber natürlich. Da steckt wahrscheinlich ein bisschen mehr drin. Erzähl mal. Anfangen.
Anfangen. Also so alle, die ich kenne und die immer ganz hadern, auch kann ich das auch mal machen, kann ich selber rausbringen, die zerdenken das immer alles so viel. Und ich kann empfehlen, auch wenn man dabei manchmal schreit und Angst hat und hier wirklich den Sprung ins kalte Wasser zu machen und einfach anzufangen. Und das heißt, bei einem Comic setz dich vor dein Blatt Papier und mal erstmal die erste Seite. Muss noch nicht wissen, wo es hingeht. Du lernst das unterwegs schon. Kein Thema. Und wenn du 8 Seiten hast, dann kannst du das im schlimmsten Fall auf deinem Kopierer zu Hause schon mal zusammentackern und hast ein ganz klassisches Scene. Und dann holst du dir mal so einen kleinen Tisch irgendwo auf einer Comicbörse, die kosten nur 20 Euro. Und dann kann man sich schon mal hinsetzen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Und ich bin mir sehr sicher, es wird da Reaktionen geben. Also man muss sich natürlich ein bisschen auch, man darf nicht damit rechnen, dass einen jetzt alle lieben werden und dass das alle ganz toll finden. Eher nicht. Aber 1-2 Personen finden sich dann meistens doch, die das irgendwie cool finden. Und dann hat man ja 1-2 Personen, die vielleicht das nächste helfen wollen. Dann kann man noch eins machen. Aber deswegen anfangen. Also nicht zu viel drüber nachdenken.
Ja. Ja, sehr gut.
Das ist eine total gute Frage, Ingo, die du gestellt hast. Das hätte ich nämlich auch gerne gewusst. Einen guten Tipp zum Self-Publishing. Du hast ja jetzt so wirklich einen kleinen Leitfaden gegeben. Zeichnen, drucken, 20 Euro auf den Tisch, für den Tisch und los geht's.
Ja,
genau. Das stimmt total, dass viele halt einfach zu viel theoretisieren und drüber nachdenken und dann halt irgendwie am Schluss gar nichts rauskommt. Oder kenne ich übrigens auch von mir, muss ich auch ein bisschen zugeben und so. Deswegen bin ich halt irgendwie so ein Lohnzeichner geworden, so ein bisschen. nein, Quatsch. Ja, aber super Tipp, also klasse.
Ja.
Großartig.
Ja, sehr gut. Finde ich auch total gut. Vielen Dank, Caro.
Caro, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken. Schön, dass ihr mich haben wolltet.
Ja, nee, das war total interessant. Also vielen Dank für die ganzen Einblicke und für deine Meinung auch. Sehr sehr gut. Wir hören uns wieder.
Ja, hoffe ich doch.
Jo, danke fürs Gespräch, Caro.
Ich danke
euch. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.